Für heute ist ein Text aus dem Apostelgeschichte Kapitel 17 vorgeschlagen. Ich finde das aber so interessant, dass ich mit euch gerne einmal das ganze Kapitel durchgehen möchte. Der heutige Predigtext ist nur diese sogenannte Areopagrede, aber das Ganze vorneweg sollte man einfach, um da ein Gespür zu kriegen, wie die Verkündigung in Europa angefangen hat, sich bewusst machen. Wer sich ein bisschen auskennt in der Bibel, gerade in der Apostelgeschichte, was ich sehr spannendes Buch halte, für ein sehr spannendes Buch halte, der weiß, es ist in Kapitel 16, steht, dass sie ja verschiedene Versuche gemacht hatten in Kleinasien, also in der heutigen Türkei, das Evangelium zu verkündigen, und es heißt mehrfach, dass der Geist Gottes das verhindert hat. Und dann hat Paulus diesen Traum, wo ein bestimmter makedonischer Mann sagt, komm herüber zu uns und hilf uns. Und dann sind sie tatsächlich nach Griechenland abgereist. Ganz grob gesehen, das ist ein Weg, den auch viele Flüchtlinge genommen haben. Kamen ja einige über Lesbos, also aus der Türkei und dann nach Griechenland. Und so muss man sich vorstellen, ist das damals mit den Aposteln gewesen, nur dass die nicht in den Süden gereist sind. Die ganzen Fähren heute, die fahren in der Regel erstmal nach Athen, sondern den kurzen Weg über das Tyrrhenische Meer, glaube ich, ist das, hier in die nördliche Ecke dieses Landes. Und dabei diese Geschichte mit der Lydia. Und dann geht es weiter. Nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonich, wo die Synagoge der Juden war. Das ist eine der wichtigen Dinge, die wir lernen können, dass für jede Verkündigung des Evangeliums man dort anknüpfen sollte, wo bekannt es ist. Die Apostel, auch Paulus, waren ja Juden, und er hat mit einer gewissen Penetranz immer wieder dort versucht zu landen, obwohl, ich denke, auch zu dieser Zeit schon die Erkenntnis gereift ist, dass er der Apostel für die Heiden sein wird, weil die Verfolgung seitens seiner Berufs- und Volksgenossen so anhaltend war, dass damit deutlich wird, auch wenn er dort anfängt zu predigen, geht die Tür zumindest für ihn unter seinen Volksgenossen zu. Das ist auch so eine merkwürdige Sache, dass man im Fremden fast immer offener aufgenommen wird als im Umfeld. Auch Jesus hat das ja selber schon seinen Jüngern angekündigt. Nach seiner Gewohnheit ging Paulus zu ihnen hinein, also in die Synagoge, und unterredete sich an drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften, indem er eröffnete und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste und dass dieser, der Jesus, den ich euch verkündige, der Christus ist. Was ist auffällig bei diesem Vers? Ich weiß nicht, ob das in jeder Übersetzung so deutlich wird. Aber ich lese den Vers nochmal vor. Indem er eröffnete und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste und dass dieser, der Jesus, den ich euch verkündige, der Christus ist. Vers 3. Hört euch nicht auf, dass die Erzählerperspektive wechselt.
Ach so.
Indem er eröffnete und darlegte, dass der Christus leiden und das in Tod auferstehen musste und dass dieser der Jesus, den ich euch verkündige, der Christus ist. Da ist mit einmal Lukas ganz nah dazwischen.
Ist ja sogar bei uns kursiv geschrieben.
Ja.
Also ich.
Ja, weil das normalerweise auch fällig sein sollte. Dass er dabei war, ergibt sich schon aus dem zweiten Teil des Kapitel 16. Und wechselt die Erzählperspektive eigentlich insgesamt in diese Wir, schlossen wir. Und hier wird aus dem Zeugenbericht einfach die Einwurf oder ein Schub. Und wenn wir jemanden das Wort Gottes weitergeben, eigentlich war es ja das Lukas Ziel, einem seiner Freunde, dem Diophilus, das weiterzugeben, wovon er selber überzeugt ist oder was er geprüft hat. Und dafür hatte das lange Evangelium und dann danach die Apostelgeschichte geschrieben. Was für eine Mühe macht sich Gott mit manchen einzelnen Menschen. Und Gott sei Dank, es betrifft nicht nur die. Das geht dann immer weiter. Der Bruder, der mir diesen Bericht geschickt hat, wir lösen das, den habe ich vor ungefähr 3 Jahren. Ich weiß nicht, wie viele Monate endlose Messages geschrieben, weil er immer Frage um Frage hatte. Und es war damals eigentlich unter dem Gesichtspunkt, dass er sein Studium in internationalen Beziehungen, und zwar speziell in Vergleichen Religionswissenschaften, erfolgreich abschließt. Und ich habe ihm nach bestem Wissen und Gewissen geholfen. Ich habe erst hinterher gemerkt, das war seine theologische Ausbildung. Er hat seine ganzen Fragen, die er hatte, in diese monatelange Konversation gesteckt. Und dann erst am Ende hat er gezeigt, dass sein eigentlicher Ansatz seine persönlichen Fragen waren. Und ich möchte uns das als Hilfestellung mitgeben, dass wir, wenn wir mit Menschen zusammentreffen, wir wirklich alles nutzen können, die Erfahrung anderer. Ich bin zum Beispiel in den letzten Tagen tief fasziniert, dass es bei YouTube eine ganze Menge Erfahrungsberichte gibt von Menschen, die ihren Körper verlassen haben. Also Berichte von Begegnungen sowohl im Himmel als auch auf der anderen Seite. Es gibt eine Menge solcher Zeugnisse. Und ich merke, ich habe es ja selber erlebt, ähnliche Erfahrungen gemacht. Aber ich merke, dass es meine Zuversicht oder mein Vertrauen auf Jesus auf eine Weise festigt, die noch deutlich über das hinausgeht, was man als Lehre kriegt. Erfahrungsberichte haben ja immer eine besondere Tiefe. Natürlich, ich habe vor 30 Jahren, als diese Treffen der Geschäftsleute des Vollen Evangeliums waren und hier Marianne, wir damals nach Berlin gefahren sind, sind wir auch ab und zu mal jemand begegnet, der diese Erfahrung gemacht hat, dass er von Gott zurückgeschickt worden ist auf die Erde. Und natürlich, wenn man das einmal hört, dann denkt man, ja, hoffentlich ist es nicht ausgedacht. Aber wenn wir eine Wolke von Zeugen haben, eine Menge von Menschen, unterschiedlichsten Charakters, unterschiedlichsten Alters, dann sollte uns das diese Wirklichkeit der unsichtbaren Welt unverbrüchlich machen. Und uns helfen, in dieser sichtbaren Welt als einer vergänglichen, einer Übergangswelt nicht gar so fest zu planen. Und auf den hinzuweisen, der gelitten hat, und den Tod überwunden hat. Und etliche von ihnen glaubten und gesellten sich zu Paulus und Silas und von den anbetenden Griechen eine große Menge und der vornehmsten Frau nicht wenige. Wohlgemerkt, von den anbetenden Griechen, das waren diejenigen, die aus ihrer Kultur und religiösen Prägung sich schon dem Gott Israels genähert hat. Ihr Lieben, die gibt es überall. Eine für mich wirklich neue Erfahrung, nachdem ich viele Jahre im Befreiungsdienst tätig war, ist, und bis vor kurzem eigentlich, bis Anfang letzten Jahres, Esoteriker immer wirklich als Feinde Gottes gesehen haben. Eine der neuen Erfahrungen ist, dass die Offenheit für das Wort Gottes und für das Evangelium ausgerechnet unter den Esoterikern im Moment am allergrößten ist. Sie haben ein Gespür für die Dinge, die sich hinter den Kulissen abspielen. Und lasst uns das nutzen. Lasst uns die befreiende Botschaft von Jesus Christus Ihnen bringen. Das sind diejenigen, so wie damals viele freiheitsliebende Menschen, die politisch sich in der DDR abgewendet hatten von dieser Indoktrinierung und deswegen in die Kirchen gekommen sind. Damals ist das vorsichtig von den Kirchen benutzt worden. Heute nur noch von ganz, 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 ganz wenigen. Dann sind wir an der Reihe. Wir sind immer dort gebraucht, wo man bestimmte Gelegenheiten übersieht. Das ist unsere Aufgabe. Deswegen machst du gut, dass du mit der Ärztin redest. Wir haben ja viele Kontakte mit Ärzten. Ich merke, ganz nüchterne Leute, Wissenschaftler, sind mit einem mal offen für die Gegenwart Gottes, für die Realität dessen, der Himmel und Erde gemacht hat. Und von den Juden gab es etliche, von den gläubigen Griechen eine große Menge und von den geehrten Frauen nicht wenige. Die Juden aber wurden voll Neides und nahmen etliche böse Männer vom Gassenpöbel zu sich, machten einen Volksauflauf und brachten die Stadt in Aufruhr. Und sie traten vor das Haus Jasons und suchten sie unter das Volk zu führen. Als sie aber nicht fanden, schleppten sie Jason und etliche Brüder vor die Obersten der Stadt und riefen: Diese, welche den Erdkreis aufgewiegelt haben, sind auch hierher gekommen, welche Jason beherbergt hat, und diese alle handeln wider die Verordnung des Kaisers, indem sie sagen, dass ein anderer König sei, nämlich Jesus. Damit beunruhigten sie aber die Volksmenge und die Obersten der Stadt, als sie das hörten, und nachdem sie von Jason in die übrigen Bürgschaft genommen hatten, entließen sie diese. Die Brüder aber sandten alsbald in der Nacht zu Paulus, als Silas nach Beröa, welche, als sie angekommen waren, in die Synagoge der Juden ging. Da sind also drei Sonntage lang, drei Sabbate lang, die Türen für das Evangelium offen und schon gibt es die nächste Verfolgung. So, wir haben jetzt den ersten von den drei. Müssen wir mal gucken. Bestimmt haben wir noch zwei Jahre Ruhe und dann mag das wieder losgehen. Und es ist Gassenpöbel. Das ist heute nicht anders. Du findest immer Gassenpöbel. Das gab es damals, heute heißen die vielleicht nette Nachbarn, aber es ist Gassenpöbel. Es sind Menschen ohne Ehre, ohne Respekt, ohne die Grundregeln, Menschenwürde zu beachten. Und mit denen kannst du machen, was du willst. Die kannst du ein bisschen anheizen. Früher hat man ihnen Alkohol angeboten, heute muss man bloß erzählen, ja, die gefährden die Gesundheit des ganzen Volkes. Man hat ja gestern wieder geredet von Volksgesundheit. Das ist ein Wort aus dem Dritten Reich. Hätte das einer von der anderen Seite benutzt, wäre sofort als Nazi verunglimpft worden. Aber jetzt war es in der SPD benutzt. Wir haben dieselben Mechanismen, möchte ich damit sagen. Aber was mir bei diesen Versen auffällt, ist, achtet da immer auf die Besonderheit. Als sie von Jason und den übrigen Bürgschaft genommen hatte. Das waren nichts weiter als normale Menschen, die sich den Regeln der Gesellschaft entsprechend verhalten hatten, nämlich Fremde zu beherbergen, Gastfreundschaft zu üben. Und sie werden dafür mit einer Geldbuße belohnt. Berechnen wir damit, dass es bei uns genauso versucht werden wird. Die Folge war schon angekündigt. Es beruhigt mich. Das wird erwähnt, aber nicht kommentiert. Das einzige Kommentar findet sich auch im Neuen Testament, das heißt, ihr habt den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet. Ich habe mich gestern das erste Mal gefreut, dass wir uns so viele Sachen von der Tafel weggenommen haben. Weil wir so viel gekriegt haben, habe ich gedacht, na gut, könnte man gar nicht alles wegessen, wenn man alles so viel so voll hätte. Lasst uns mit dieser Haltung bleiben, uns nicht erschüttern zu lassen. Die Brüder aber sandten sofort in der Nacht, sowohl Paulus als Silas nach Beröa, Nachbarstadt, welche, als sie angekommen waren, in die Synagoge der Juden. Was heißt das für uns? Kinder, ich stelle keine rhetorischen Fragen.
Ja, das ist ja doch. Na, die machen gleich so weiter. Nicht aufhören. Kein Stopp.
Natürlich nicht aufgeben. Wir müssen ja von dem reden, was wir erfahren haben, wovon wir überzeugt sind. Und siehe da, diese waren edler als die in Thessalonik. Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf, indem sie täglich die Schriften untersuchten, ob sich es allzu verhielt. Bei den Brüdergemeinden ist das ein ganz berühmter und beliebter Vers. Dass man sagt, ja, man muss gucken, wo man edle Menschen findet. Und die kann man daran erkennen, dass sie das, was man ihnen predigt, selber in den Schriften untersuchen. Ja, ich finde, das Edle kann man daran nicht erkennen. Das Edle kann man daran erkennen, dass sie einfach sich wie Menschen verhalten. Und nicht wie Feinde. Aber kluge Menschen waren es. Es waren also keine, die alles abgenickt haben, sondern die haben wirklich geprüft, ist das so? Unsere Synagogenvorsteher hatten uns ja bisher was anderes gesagt. Jetzt kommt da so ein jüdischer Gelehrter, einer, der bei dem berühmten Gamaliel studiert hatte. Und er erzählt uns ganz was Neues, nämlich, dass der Messias schon da ist oder war. Ist das wirklich so? Und dann wissen wir zwei Dinge. Paulus hat das Wort gelehrt und sie haben am Wort geprüft. Das ist ihr Leben. Nur das ist es wert, weiterzugeben. Das Wort Gottes. Auch damit die es hören, das prüfen können. Und zwar das ganze Wort, nicht ein paar Brocken raus und immer wieder dasselbe, sondern die Grundzüge des Evangeliums, wie sie uns vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung aufgezeigt werden. Viele nun von ihnen glaubten und von den griechischen vornehmen Frauen und Männern nicht wenig. Ähnliche Formulierung wie in Thessalonik, nur dass die Stadt weniger groß und weniger bedeutend war. Thessaloniki gibt es heute noch, Beröa weiß ich nicht. Ich sag mal so, der Prozentsatz war höher. Viele und nicht wenige, das sind beide. Aber die Inzidenz war eine bessere. Die Durchdringung mit dem Evangelium, die Durchdringung mit den Glaubenden. Aber siehe da, als die Juden von Thessalonik erfuhren, dass auch in Beröa das Wort Gottes von Paulus verkündigt wurde, kamen sie auch dorthin und erregten die Volksmengen. Schon merkwürdig. Die Beröa hatten eigentlich kein Problem mit den Jesus-Jüngern. Aber die von Thessalonik, reichen ihnen hinterher. Und wir merken das später. Das hat nicht aufgehört. Egal, wo Paulus dann hinkam, gab es sofort welche, die haben gesagt, ja, wir wissen aber, das ist ein Verführer der Menschheit. Da sandten aber die Brüder alsbald den Paulus fort, um nach dem Meer hinzugehen. Aber sowohl Silas als Timotheus blieben dort. Warum?
um die Gemeinde weiterzulehren und zu stärken. Oder hatten sie keinen Platz mehr im Schiff? Die glauben es nicht.
Ich denke, der Druck war nur auf Paulus gerichtet. Die Gier waren nur auf Paulus gerichtet. Es reicht, wenn sie ihn wegtreiben. Und es passiert was Merkwürdiges. Was denn? Der Dienst in Beröa geht weiter, aber der Dienst des Paulus ist behindert. Sehen wir im nächsten Vers. Als aber die den Paulus geleiteten, brachten ihn bis nach Athen. Das war weit. Wer sich ein bisschen auskennt, das sind ein paar hundert Kilometer. Richtig weit südlich. Zum Glück gab es damals noch kein Maut. Heute zahlt es für diese Strecke alleine über 30 Euro Maut. Wenn die Strecke ein paar Mal gefahren mit dem Auto. Und alle paar Kilometer hast du eine neue Mautbrücke und schmeißt mal 2,30 Euro rein, mal 1,20 Euro und dann summiert sich das. Damals war das noch etwas einfacher. Sie brachten ihn bis nach Athen. Und als sie für Silas und Timotheus Befehl empfangen hatten, dass sie so bald wie möglich zu ihm kommen sollten, reisten sie ab. Da merken wir was. Das, was hoffentlich alle merken, dass mich das ebenfalls kennzeichnet. Ich arbeite nicht gerne allein. Jesus hat seinen Jüngern immer im Team gesagt. Die Apostel haben das so lange und so oft das möglich war, immer wiederum fortgesetzt. Und das gehört sich auch bis heute so. Und das sollte bei uns in Fleisch und Blut übergegangen sein. Dass wir immer versuchen, mit anderen Geschwistern zusammen im Dienst zu sein. Nicht uns alleine aufhalten. Das heißt nicht, dass man so lange sich faul hinsetzt und sagt, jetzt bin ich alleine. Oh Herr, jetzt kann ich nicht. Ich preise dich jetzt mal ein paar Tage alleine. Aber es muss unser Bestreben sein, immer im Team zu arbeiten. Während aber Paulus sie in Athen erwartete, wurde sein Geist in ihm erregt, da die Stadt voll von Götzenbildern sah. Er unterredete sich nun in der Synagoge mit den Juden und mit den Anbetern, das heißt also mit den Judengenossen, und auf dem Markt an jedem Tag mit denen, welche gerade herzukamen. Was sagt uns das?
Naja, vielleicht, dass Paulus nicht in seinem Zimmer sich verkriecht und betet.
Richtig, kein fauler Mann, mitten in die Menge geht. Immer draußen. Ich weiß, das ist, manche sagen, ist ja nun nicht meine Stärke. Ich bin kein Missionar, ich habe keine apostolische Berufung. Das will ich glauben. Und das heißt auch nicht, dass wir wie die Zeugen Jehovas immer von Haus zu Haus rennen müssen. Aber das heißt, dass auch wenn wir mal alleine sind, keine Zeit für Faulheit ist. Das darf ich daraus schließen. Sondern, dass wir aktiv sein sollen. Mutig die Gelegenheiten zu nutzen, weil die gelegene Zeit kurz ist. Unser Leben wäre 70 Jahre, was ist das? Nach dieser Rechnung hätte ich noch 10, das ist in der heutigen Zeit schon viel. Wenn man sieht, wie schnell aber der Tag vorbei ist und wie ein Jahr sich an das andere reiht, dann ist das eine kurze Zeit. Und wenn man dann auch noch weiß, jetzt, ich sage das mal von meinem Alter, hat man genug Erfahrung gesammelt, gleichzeitig ist man körperlich nicht mehr ganz so fit wie sonst. Diese Woche gerade gemerkt, wenn ich da im ersten Stock von Balken zu Balken balanciere, da war das noch, denke ich mal, für 5 Jahre überhaupt keine Gedanke, dass es vielleicht mal gefährlich oder wackelig sein könnte. Heute muss ich mich schon nach allen Seiten vorher orientieren und muss alle Eventualitäten mit einrechnen, dass wenn ich doch abrutsche, wo ich mich vielleicht noch festhalten kann. Das heißt, es ist gut, wenn wir die Zeit nutzen. heute.
Heute.
Heißt, ermuntert euch gegenseitig, solange es heute heißt. Oder heute, wenn er seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Das wird ausdrücklich den Gläubigen gesagt. Ja, das gibt es. Herzensherzigkeit, denke ich, fängt wirklich damit an. Und das sage ich mal den Kindern. Hallo Mädels. Herzensherzigkeit fängt damit an, dass man das, was gesagt wird, nicht gleich hat. So verhärtet sich unser Herz. Das ist erstmal ganz normal im Zwischenmenschlichen, wenn die Eltern sagen, Seife nett und trocken mal ab oder bitte macht das oder jenes. Wenn ich eine Gewohnheit entwickle, darüber wegzuhören, verhärtet sich mein Herz und ich höre dann auch nicht, vor allem ich tue nicht, wenn Gott zu mir redet. Ich denke, ach, später, später, später. Dann ist die Zeit vorbei. Aber auch etliche der epikureischen und stoischen Philosophen griffen ihn an und etliche sagten, was will doch dieser Schwätzer sagen? Andere aber erscheinen ein Verkündiger fremder Götter zu sein, weil ihnen das Evangelium von Jesus und der Auferstehung verkündigt. Jetzt sind wir im heutigen eigentlichen Redetext. Und sie ergriffen ihn, führten ihn zu Areopag und sagten, können wir erfahren, was diese neue Lehre ist, von welcher du redest? Ich war ja nur oft genug in Athen, um zu wissen, wo der Areopag liegt, also unterhalb von der Akropolis. Ein Platz eher heute unscheinbar. Heute spielt sich das gesellschaftliche Leben noch ein paar hundert Meter entfernt ab. An einer großen Metrostation. Da ist dann Wuling, da sind die Tausende. Naja, jetzt vielleicht nicht, aber in normalen Jahren sind die Tausende versammelt. Da kannst du auch von Stand zu Stand gehen und versuchen, den Leuten was an Jesus zu erzählen. Da wollen sie aber lieber irgendwelche Kinnöpfe da kaufen oder verkaufen. Damals war das ein besonderer Platz. Und wir werden gerade merken, was das heute sein könnte. Sie greifen ihn. Ganz schön rabiat. Eigentlich nicht die Art, wie man mit Juden umgeht oder unter Juden, aber unter Griechen war das üblich. Können wir erfahren, was diese neue Lehre ist, von welcher du redest? Denn du bringst etwas Fremdes vor unsere Ohren. Wir möchten nun wissen, was das sein kann. Alle Athener aber und die Fremden, die sich da aufhielten, brachten ihre Zeit mit nichts anderem zu, als etwas Neues zu sagen und zu hören. Das heißt, sie waren den ganzen Tag mit ihrem Handy beschäftigt. Im Internet. Ach, die heutige Zeit. Übertragen. Spotify, YouTube oder was auch immer. Neuigkeit. Das ist interessant. Ich habe gedacht, als ich das jetzt heute gelesen habe, hat sich doch bei den Europäern bis heute nichts geändert. Vor 2000 Jahren war das schon so. Das waren immerhin die gebildetsten Leute der damaligen Zeit. Brachten den ganzen Tag mit nichts anderem zu, als etwas Neues zu sagen und zu hören. Immerhin etwas Neues. Das Gute daran ist das, ihr Lieben, was Neues zu sagen. Jetzt fragt mal wieder die jungen Leute. Ist euch mal aufgefallen, dass es gar nicht so leicht ist? Nee. Wenn man erwachsen wird. Ich habe ein paar Jahre echt darum gekämpft, Neues zu sagen, Kreativität zu lernen. Unser Kopf ist am Ende unserer Kindheit nämlich voll mit dem, was wir gehört haben. Was unsere Eltern oder Freunde oder Bekannte sagen. Und es kommt kaum was Neues aus unserem Mund, wir wiederkäuen es. Und es muss gelernt werden, dass wir das von Gott Geschenkte, nämlich, ich sag's mal so, eigene Gedanken auch in Worte fassen. Und das ist deswegen so wichtig, weil der Teufel der Erfinder böser Dinge ist. Und der bombardiert Menschen ständig mit immer neuen Lügen, damit sie beschäftigt sind und gar nicht erst lernen, was Kreativität ist. Schöpferische Kraft. Ich kann mich noch gut erinnern, als mir bewusst geworden ist, dass ich das erste Mal richtig neue Gedanken hatte. Und ich habe mich dann sehr bemüht, diese Freiheit des Denkens zu lernen. Und ich sage heute, das beste Mittel dafür ist dieses. Alleine durch die Vielfalt dessen, was es sagt, fordert es uns ständig heraus, Neues zu entdecken. Damit fängt das nämlich an, das neue Denken. Und wenn ich euch solche Fragen stelle, bei jeder Predigt, fast bei jeder Predigt, und zu Hause die Kinder, wenn ihr die Bibeltexte lesen, dann fängt es genau damit an, mal auf die Dinge zu achten, die wir nicht schon im Kopf haben. Ja, wer in der christlichen Familie aufgewachsen ist, hat ja irgendwann mal nach seinem Gefühl alle Bibelgeschichten schon mal gehört. Das heißt, er weiß alles. Ich kann mich noch genau erinnern, wenn mein Großvater mal gesagt habe, wenn ich groß bin, ich werde die Bibel so durchforschen, dass ich alles rausgefunden habe und das einmal aufschreiben, da muss man sich nicht mehr so plagen. Hat er gelacht. Und nichts dazu gesagt. Das war wahrscheinlich das Klügste, was er machen konnte. War damals ein großer Streiter und war von meinen Meinungen sehr überzeugt. Heute weiß ich, Gott sei Dank, das ist ein unerschöpflicher Brunnen. Der ist niemals auszuschöpfen. Aber hilft uns jeden Tag neu, diese Schöpfungskraft, Gottes, ja, Kreativität, Schöpferkraft, Neues zu entdecken und damit unseren Geist immer wieder neu anzuregen. Das ist wirklich wichtig. Und insofern, und das, ich sage mal, das steht im direkten Kontrast zu den News, die uns im Internet nahegebracht werden. Das ist nichts Neues. Das ist alles schon in dem Moment, wo das in die Tasten getippt worden ist, schon mal auf eines anderen Mist gewachsen. Aber zwischen diesen Dingen das Neue zu finden, das, was Gott nämlich darin schaffen will, das ist echt eine spannende Sache. Dass wir heute diesen Dienst in Afghanistan haben, hängt mit einem Sonntagsgottesdienst zu tun, zusammen, an dem ich hinterher hier drüben auf Klo gegangen bin. Das ist immer die Zeit, wo ich, das ist immer der Raum, wo ich mir ein bisschen Zeit nehme. Und habe dann damals in meinem Handy einmal die Nachrichten durchgeblättert und bin auf diesen Bericht gestoßen, also Österreich, Abschiebung eines jungen Christen nach Afghanistan. Und dann, ich habe noch auf dem Klo versucht, die Kontakte zu kriegen und nach einer Woche oder kurz über einer Woche hatte ich den Menschen gefunden, der mir Auskunft geben konnte, wer das ist. Und so hat ja die Arbeit angefangen. Also da drinnen die Neuigkeiten Gottes zu finden in unserer Umwelt. Das ist eine spannende Sache. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Das sagt sich für Juden nicht so leicht. Den Göttern ergeben. Ich sag mal, die meisten Rabbiner hätten gesagt, ihr Verfluchten des Herrn, ihr dient den Götzen, wo es doch nur einen gibt. Und er nimmt das auf. Ich sehe, dass in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Denn als ich umherging und die Gegenstände eurer Verehrung betrachtete, fand ich auch einen Altar, an welchem die Aufschrift war, dem unbekannten Gott. Den ihr nun, ohne ihn zu kennen, verehrt, den verkündige ich euch. Herrlich. Wunderbar, wenn jemand so klar denken kann. Ich bitte ihn, ich ermutige euch, und ich sage das bewusst den Jüngeren, ihr seid ja alle jünger als ich, also sage ich es allen, achtet auf solche Möglichkeiten. Guckt unvoreingenommen auf Menschen, auf das, was sie machen. Seid neugierig. Da geht er rum, nicht als Tourist, sondern im Blick auf seinen Auftrag, nämlich Jesus zu verkündigen. Und sieht, die Athener mit ihren paar hundert Göttern, in Indien gibt es viele Tausende, noch komplizierter, Athen waren es bloß ein paar hundert, da gab es Menschen, die haben den unbekannten Gott verehrt. Es könnte ja noch mehr geben, als man schon weiß. Den, ohne ihn zu kennen, ihr verehrt, den verkündige ich euch. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, dieser, in dem er der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht im Tempel, die mit Händen gemacht sind, noch wird er von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas brauchte, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Er hat aus einem Blut jede Nation der Menschen gemacht, um auf dem ganzen Erdboden zu wohnen, indem er verordnete Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat. Ihr Lieben, das können wir auch den Globalisten mal zur Kenntnis geben heutzutage. Gott hat Zeiten und Grenzen verordnet, obwohl es ein Menschengeschlecht gibt. Muss nicht alles durcheinander husten.
Aber ein bisschen unverständlich ist für mich der Satz,
ja?
Dass er Grenzen gesetzt hat. Woher weiß man das?
Am Aussehen. Um mal ganz vorsichtig zu sagen.
Ach so, ich habe jetzt die Grenzen der Länder vorgestellt.
Er hat Grenzen gesetzt. Der Sprache. Es gibt Sprachgrenzen, es gibt Kulturgrenzen, es gibt Religionsgrenzen. Das ist so und es ist von Gott gesetzt. Und da geht er ganz zurück zum Turmbau von Babel. Ja, er zerstreute die Menschen mit verschiedenen Sprachen und die haben sich deswegen auch unterschiedlich entwickelt. Aber sie sind aus einem Blut. Sie sollen auf der ganzen Erde wohnen, aber dass sie Gott suchen, ob sie ihn wohl tastend fühlen und finden möchten, obgleich er nicht fern ist von einem jeden von uns. Nun könnte man sagen, ach, das ist also ja der europäische Geist. Ja, das ist der europäische Geist. Das ist wirklich, das geht weit über das jüdische Denken hinaus, diese, ich nenne das mal so Prädestinationslehre, diese Auserwählungslehre, vorbestimmt zu Kindern Gottes, nur der Same Abrahams. Hier begegnen wir in Paulus wirklich das erste Mal jemand, der global denkt, der verstanden hat, dass Jesus nicht nur für die Juden gekommen ist, sondern für alle Menschen auf der ganzen Welt. Und zwar insbesondere für die, die Gott suchen. Dass sie Gott suchen, ob sie ihn wohl tasten, fühlen und finden möchten, obgleich er nicht fern ist von einem jeden von uns. Das ist wirklich eine Besonderheit. Man kann, obwohl Gott nahe ist, sich ein halbes oder gar ein ganzes Leben lang ferne von ihm befinden. Wenn man nicht klopft, wenn man nicht sucht und einfach sein eigenes Leben ohne ihn zu verbringen versucht. Und ich sage das, es ist eine der schlimmsten satanischen Raffinessen, dass der Mensch so auf sich selber braucht. Und das ist hier speziell in den reichen Ländern. Diese Woche ein Gespräch mit einem Afrikaner geführt, der sich immer noch, obwohl das im ersten Jahr zurückliegt, an sein Gespräch mit dem Bundesamt erinnert, wo er sagt, als wo gelacht hat, sagt der Mann, hat gesagt, wozu ich den Gott brauche. Da habe ich gelacht und habe gesagt, kannst du dir den vorstellen? Du könntest aus dem Körper deiner Mutter ohne Gottes Kraft und Gnade herauskommen? Das ist wirklich für einen einfachen Afrikaner mit Viertel der Bildung dieser scheinbar klugen Leute. So eine witzige Sache, dass es Menschen gibt, die denken könnten, dass man sein Leben auch ohne Gott führt. Dass es klar ist, dass diese scheinbar weniger gebildeten Menschen klüger sind als unsere Verbildeten. Und das war damals ebenfalls ein Problem, den Paulus muss sie erinnern und sagen, denn in ihm leben und weben und sind wir, wie auch etliche von euren Dichtern gesagt haben, denn wir sind auch sein Geschlecht. Weil wir nun Gottes Geschlecht sind, so sollen wir nicht denken, dass das Göttliche dem Gold oder Silber oder Stein, einem Gebild der Kunst und der Erfindung der Menschen gleich sei. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie allenthalben Buße tun sollen. Weil er einen Tag gesetzt hat, an welchem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat allen den Beweis davon gegeben, indem er ihn auferweckt hat aus den Toten. Heute könnte man sagen, damals war ja Kunst, das ist so eine, also das wurde als göttlicher Funke gesehen. Deswegen bis heute sind die Kunstwerke der Antike, und Antike bezieht sich ja auf die griechische Zeit speziell, die Spätantike, dann die römische, ist diese Verbindung von göttlichem Wesen Kunst damals den Menschen am klarsten gewesen. Künstler waren die von den Göttern geküssten, ja, die dann entweder besondere Werke der Musik oder der Dichtkunst oder der Bildhauerkunst geschaffen haben. Und dieses hat sich bei uns etwas verschoben, weg von der Kunst hin zur Wissenschaft, zur fälschlich sogenannten Wissenschaft, muss man mal sagen. Ich sage das deswegen, fälschlich sogenannte Wissenschaft. Ich habe mich zu DDR-Zeiten bereits mit der Glaubenslehre der Heilung beschäftigt, also die Medizin. Und ich sage Glaubenslehre der Heilung. Es gab damals diese Reklamreihe, diese kleinen Paperback-Büchlein. Und ich habe mir da die verschiedensten Bücher, die es damals gab, gekauft. Afrikanische Heilkunst, griechische Heilkunst und so weiter. Und es war eine Sache interessant. So extremst unterschiedlich diese Schulen sind. Ja, der Schamane, der mit seiner Rassel da über einem von Bocken befallenen sitzt, und der Grieche, der mit der Vier-Elemente-Lehre unser heutiges medizinisches System begründet hat, diese berühmten Ärzte, Hippokrates, Galen und so weiter, deren Name heute noch jeder kennt, deren Wissen und du kannst das also bis heute nachlesen, von der damaligen Weltsicht abhing. Vier Elemente wäre also Feuer, Wasser, Erde, Luft. Und daraus hat man abgeleitet, welche Krankheiten womit zu tun haben. Und die Vier-Sechte-Lehre war dementsprechend schwarze Galle und Blut und Urin und gelbe Galle. So, jedes entsprach einem dieser Grundelemente, und jede Krankheit hat man daraus abgeleitet behandelt. Und das Ergebnis war klein. Die Afrikaner mit ihren, die Griechen mit dem und die Mediziner heute haben alle den gleichen Effekt. Ungefähr 10% Heilung, ungefähr 10% Versterben und ungefähr 80% bewegen sich dazwischen. Was lehrt uns das? Man kann in der guten Schöpfung Gottes drin rumfummeln, wie immer man will. Man kriegt sie nicht ganz zerstört und man kriegt vor allem nichts verbessert. Man kann sie nutzen oder daran vorbeilaufen. Warum habe ich zu meinen Ärzten vor 8 Jahren in der Charité so ein Vertrauen gehabt? Weil sie so ehrlich waren zu mir und haben gesagt, Herr Seidler, alles, was wir mit unserer Chemo machen können, ist, Ihr Blutbildungssystem fast auf Null hin zu zerstören, in der Hoffnung, dass es beim Neustart sich selbst wieder einreguliert. Und wir haben Erfahrung gesammelt, das kann man bis zu 5-mal machen, mehr verträgt den Körper nicht und weniger ist riskant. Und wir müssen einfach sehen bei jedem, nach welchem Zyklus sich das wie bewegt. Und bei mir war tatsächlich nach dem 3. Zyklus der Neustart erfolgreich. Dann hat man noch 2-mal Sicherheitsreboot gemacht. Und dann ist das, was Gott angefangen hat, wieder gelaufen. Und das, ihr Lieben, ist in jeder Hinsicht so. Wenn unser Vertrauen auf Gott so ist, und ich sage das jetzt im Blick auf die Pandemie, dass Gott jedem der knapp 8 Milliarden Menschen einigermaßen und in der überwiegend großen Masse perfekt funktionierendes Immunsystem gegeben hat, dann haben wir das ordentlich zu pflegen, zu stärken, so viel das an uns liegt, und ihm zu vertrauen, dass er mit seiner Schöpferkraft dem Tod irdisch die uns vor zugemessener Zeit zu widerstehen vermag und danach unseren Leib in einen Herrlichkeitsleib verwandelt, der nicht mehr diesem ganzen Elend berührt ist. In welchem, weil er einen Tag gesetzt hat, in welchem er den Erdkreis richten wird, in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat allen den Beweis davon gegeben, indem er ihn auferweckt hat aus dem Tod. Meine Lieben, wir glauben an Jesus nichts als irgendeine Idee. Wir glauben nicht an ihn als großen Lehrer. Wir glauben nicht an ihn als einen der größten Propheten. Sondern wir glauben an ihn als den, der dem Tod die Macht genommen hat und als Beweis unserer Rechtfertigung von dem Tod auferstanden ist. Das muss ganz klar unser Bekenntnis sein. Notfalls täglich. Wenigstens so lange, bis wir uns nicht mehr fürchten. Als sie aber von der Totenauferstehung hörten, spotteten die einen die anderen, aber sprachen, wir wollen dich darüber auch nochmal hören. Also ging Paulus aus ihrer Mitte hinweg. Herrlich und überraschend. Denn normalerweise würde man sagen, hier geht doch die Streiterei los. Oder das Eingeschnapptsein. Oder der Frust. Wenn man das nicht hören will, dann muss man doch sagen, ihr rottert Brut. Wer hat euch verhärtet, dass ihr die Rettung nicht annehmt? Er verging aus ihrer Mitte hinweg. Bezeugt, die Wahrheit ausgesprochen, mit dem üblichen, was immer auf der Welt passiert, nämlich, dass eine Scheidung geschieht. Die einen spotten, die anderen sagen, muss ich genauer hören. Etliche aber schlossen sich ihm an und glaubten, unter welchen auch Dionysius war, der Areopagit und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Ihr Lieben, etliche spotteten, andere, wir wollen dich darüber nochmal hören, beide gehen seinem Ziel vorbei. Die dritten gehen mit. In diesen Tagen gibt es merkwürdige Leute. Ich meine wirklich merkwürdige Leute. Die haben so das, was man landläufig sagen würde, naja, einen ganz schönen Schubs weggekriegt. Aber sie sind klar Oh Wunder. Da besucht uns letztlich eine Frau in der Beratungsstelle. Zufällig sind wir uns auf dem Flur begegnet. Dann erzählt sie. Ich habe mir eben einen Attest geholt, ich kriege keine Luft. Gucken Sie mal. Ich war letztlich bei meinem, ich weiß nicht was, irgendein Laden. Der hat gesagt, ich danke Ihnen. Das ist im letzten Jahr, Sie sind im letzten Jahr die erste Person, die mir mal die Hand gibt. Dann habe ich ihn einfach gedrückt und habe ich gesagt, ach, Sie müssen da nicht einfach nur auf meine Hand warten. Ich nehme Sie gleich in meinen Arm. Kann man vielleicht drüber lachen? Ich sage, Gott sei Dank gibt es solche normalen Leute.
Ja.
Gott sei Dank gibt es Menschen, die sich dem Apostel anschließen. Und da sind welche darunter, mit denen rechnet man nicht. Der Areopagit war immerhin ein Beamter. Und die Damaris, von der hören wir sonst nichts weiter, eine Frau mit einem richtig schönen Namen. Und etliche andere, die uns hier nicht genannt werden. Und so dürfen wir damit rechnen, dass wenn wir in den Wegen Gottes fallen, wir auch solche schönen Überraschungen noch haben.
Amen.